Herr Dreyfus, Sie sind in Mannheim geboren, 1935.
18. Mai 1935.
Und sind dann auch 1935 ins Exil gegangen, das heißt vor den Nazis geflüchtet.
Ja.
Mit Ihrer Familie, erst in die Schweiz, dann nach Palästina und dann nach Israel. Und dann haben Sie sich Ende der 50er Jahre wieder entschieden, nach Deutschland zu gehen. Warum?
Ja, ich wollte mich in Fotografie weiterbilden und besonders im Filmbereich. Aber um Filmbereich zu lernen, habe ich mir damals immer gesagt, erstmal Fotografie grundsätzlich und dann Filmbereich. Und ich war zwar in Israel schon, kann man schon sagen, halb professionell. Und dann habe ich die 2,5 Jahre Wehrdienst gemacht. Und da war ich Militärfotograf und habe praktisch sämtliche Prüfungen, die man da so nötig hatte, auch gut abgefolgt, mit Erfolg abgeschlossen. Da habe ich mich aber trotzdem schon immatrikuliert nach München. Da gab es ein Institut für Film und Fernsehen. Ich weiß nicht, ob das Fernsehwort damals schon war. Und deswegen war das auch in Deutschland, weil ich erstmal meine Eltern hier zurückkam. Und finanziell hätte ich keine Möglichkeit gehabt, nach Amerika oder nach England. Ich wäre, glaube ich, 6 Semester gewesen. Bin dann nach München runtergefahren und erfuhr, dass dieses Studium da vorerst das letzte Semester abläuft. Da bin ich dann mal nach Köln gefahren, von Mannheim. Hab mir die Schule mit dem Direktor gesprochen und da war es auch sofort klar, er nimmt mich auch, ich hatte alles, was ich nötig dabei, kein Problem. Und habe dann in Köln in der Schule die Fotografie gelernt und in den Ferien noch ganz kurz hatte ich Gelegenheit gehabt, bei einer Filmproduktion, die über Preussack einen Industriefilm gemacht hat, Standfotos zu machen. Wahrscheinlich gefielen denen meine Arbeit und die Art von Arbeit und haben sie mich gefragt, ob ich nicht nach der Schule bei denen anfangen will als Kameraassistent.
Das heißt also, zuallererst haben Ihre Eltern sich entschieden, nach Deutschland zurückzugehen. Habe ich das richtig verstanden?
Die Eltern sind auch zurückgekehrt vor mir. Ich war ja noch dort. Meine Großeltern wollten auf keinen Fall zurück. Mein Großvater war enttäuscht von seinen Freunden. Die sind ja alle dann Partei oder was gewesen. Und meine Eltern waren sehr wirtschaftlich, sehr schwer. Mein Vater hat bis zum hohen Lebensalter dort seine Produkte geschleppt, von Geschäft zu Geschäft hat die gebaut. Also ich habe es ja miterlebt. Sehr schweres Leben und haben sich erhofft, auch von den Erzählungen während des Krieges, Mannheim, da doch vielleicht mal etwas besser wieder rauszukommen. Ich muss dazu sagen, mein Vater hat keine Wiedergutmachung bekommen, weiß auch nicht warum. Er sagt nur, er hat das nicht bekommen. Er hat aber einen Kredit in Mannheim bekommen, um nochmal zu versuchen, in kleine Form seine Produkte herzustellen. Und das hat er auch gemacht. Er hat auch Erfolg gehabt, aber er hat dieses große Format nicht mehr liefern können. Er hatte für die Bundeswehr Schuhcreme hergestellt, er hat für die Bundesbahn Wachse hergestellt, für die Züge damals Linoleum. Aber er konnte diese Massen, es war für ihn nach den 20, 30 Jahren Kleinhersteller hat das nicht mehr geschafft, dieses immense. Er hat es versucht, er hat eine kleine Herstellung aufgebaut, aber es klappte nicht.
Sie sind ja sicher auch in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass der Holocaust stattgefunden hatte. Wie haben Sie sich denn selbst in den 50er und 60er Jahren in Deutschland gefühlt?
Ja, es waren ja auch sehr viele, die das mit Stolz sogar zum Teil zugegeben haben. Und ich bin geradeaus meinen Weg gegangen und ich habe gesagt, wenn es ihm stört, dass ich hier bin, dann bin ich halt hier. Ich habe mir da keine Gedanken gemacht und ich bin den Leuten aus dem Weg gegangen, habe auch mit denen keine geschäftlichen Sachen gemacht. Wobei ich natürlich nicht wusste, es waren ja sehr viele nette Leute und wenn jemand zu sehr nett war, dann habe ich auch aufgepasst. Ich habe nur gehört, dass hier und der und jener hat immer gesagt, er war dabei und mit Stolz. Da kann ich sagen, das habe ich mir gesagt, ja, was soll ich ihm sagen? Ich kann ja nicht ändern. Und er lebt da, er saß ja da, habe ich ihm gesagt, ja, dann muss er sich daran gewöhnen, dass es nicht mehr judenrein ist, Deutschland. Das habe ich mir so im Unterbewusst gesagt. Ne? Dozent in der Schule, aber auch einer oder zwei. Und die haben natürlich, mussten nicht vergessen, dass die Leute, die kleinen Leute, die nachher, denen ging es im Krieg wahrscheinlich besser, ne? Wie der eine Dozent sagte, ich bin mit dem Daimler gefahren, einen Chauffeur gehabt, nicht mit dem Fahrrad immer, wollte sich vielleicht rechtfertigen. Aber er wusste ja, ich war noch zwei andere. Da muss er halt jetzt den Studenten da die Kameras ausleihen, oder den Israelis, den Juden. Aber da habe ich keine Hemmung gehabt. Während ich weiß, dass mein Vater ein bisschen geduckt an die Wände entlang gegangen ist. Und auch andere, es war auch noch ein Student in der Schule bei uns, der war 10, 15 Jahre älter, der ist irgendwo geflüchtet auch. Er war auch in Israel und der hat sich immer zurückgehalten. Es sind auch sehr viele, die gar nicht zugegeben haben, dass sie Juden sind. Es gibt ja heute in Köln viel mehr, wie sie in der Gemeinde, abgesehen Mitgliedschaft, eh nicht, aber zugeben. Überhaupt, die halten sich neutral, nicht religiös, ne?
Was eben im Vortrag anklang, ist, dass Sie und Ihre Frau allerdings ältere Leute irgendwie gemieden haben.
Ich damals weniger, weil ich konnte ja, wo sie damals hinkam, 1959 nach der Schule, 61, es waren ja alles die älteren Herren. Heute sehen Sie Gott sei Dank auch junge Ärzte, alles anders, hat sich geändert. Und die haben ihre Stühle gut gehalten und die haben auch eine gute Pension bekommen. Ganz gut. Rückwirkend Oberdirektor, was weiß ich was. Hier am Amt irgendwo registriert. Ne?
Als Sie dann den SS-Massenmörder Liszka in Köln, Hohlweide, auf der Straße gesehen haben, waren Sie geschockt? Wie haben Sie sich gefühlt?
Also erstens einmal war das ein normaler Aufnahmeauftrag, obwohl wir bei ihm zu Hause waren. Und ich habe ihn, also seinen Namen damals am ersten Tag erst gehört. Ich habe auch so mitbekommen, dass er Chef der Gestapo in Paris oder hier auch war natürlich und was das Schlimmes getan hat. Und ich habe erstmal das als normale Aufnahmen, normalen Einsatz da, wo die Aufgabe war, ihn hier in Köln bewusst auf der Straße hier zwischen Bürger gehen und möglichst mal eine Aufnahme von seinem Porträt oder besser erfasst, wie man so sagt. Aber es gab nämlich keine Aufnahmen. Es sind die einzige, so wie ich das weiß, danach ist wieder im Gefängnis gemacht, die einzige. Und das war die Aufgabe und habe ich es erst als Kameramann gesehen. Aber in dem Moment, wo er sich einmal zuerst gerannt ist er ja später. Zuerst ist er an den Garagen entlang und da habe ich versucht, ihm zuvorkommen, um ihn mal von vorne aufzunehmen. Und wo ich das fast geschafft hätte, hat er sich gewendet. Und da ist eigentlich der Groschen gefallen. Da war ich schon, also nicht mehr Kameramann nur. Da war ich schon, da hat es geklingelt bei mir. Ne? Und da habe ich gesagt, jetzt, bis die Rolle zu Ende ist. Ne? Das war so.
Und dieses Weglaufen ist ja eine Art Schuldeingeständnis auch gewesen.
Auf jeden Fall. Und Feigheit, besonders Feigheit. Gerade der Mann, der Befehle gegeben hat, dessen Leute vielleicht bis zum Tod in der SS waren, die gesagt haben, wenn sie uns erwischen, wären wir sowieso tot, so ungefähr. Ganz zu schweigen halt von den anderen, die sich das Leben genommen. Und noch gerade Goebbels, die Kinder und die ganz grausam. Was haben die Kinder getan? Die sollten nur nicht in einer Nicht-Nazi-Welt aufwachsen, ne? Gerade der, das ist die Feigheit. Ich hoffe, dass alle Anhänger dieses Dritte Reich sich den Film, die Aufnahmen nur sehen.
Und das ist ja vielleicht auch heutzutage nochmal ganz, ganz schwer verständlich, wie sich da ein Massenmörder sich in den 70er Jahren hier in Deutschland ganz sicher fühlen kann.
Och ja, der noch sicherer fühlt sich der Herr Hagen in Warstein. Der hat sich noch sicherer gefühlt. Er war dort umgeben unter seinen Kameraden. Und der Liszka hat sich hier versucht, zurückzuziehen, normal, nicht auffallen. Aber die interessante Sache ist, dass er von den Franzosen oder sehr kurz im Gefängnis saß. Bevor diese Vertragsratifizierung ist er raus entlassen worden. Und da gibt es alle möglichen Diskussionen, warum das so war und wieso. Vielleicht hat er Informationen gehabt, die er weitergegeben hat und durfte hier so freilaufen. Ich weiß es nicht, ich kann es bestimmt nicht sagen. Da gibt es aber Leute, die das schon eher wissen.
Wie beurteilen Sie die Situation heute in Deutschland in Bezug auf die Judenfeindlichkeit und wie würden Sie die Verantwortung von Deutschen und anderen Menschen, die hier leben, konkret darstellen?
Also ich glaube, die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel sind, besser können sie nicht werden, ne? Und wenn Sie mich ich habe nämlich mich mit Politik beschäftigt, aber wenn da geredet wird, dass Sie so lange schon, ob da ein Kontingent von UNO mitgeht und soll, ich sage, nein, die müssen nicht hin. Die Beziehungen sind so gut, die können woanders einen Dienst leisten. Weil es ist wirklich die Gefahr, es ist dort kein Kinderspiel, das ist ganz gefährliche Art. Und wenn Sie die Aufnahmen heute sehen im Fernsehen, habe ja dort gelebt. Es wird leider, man hofft alle auf Frieden. Und ich kenne keinen Israeli, der nicht Frieden haben will. Es mag sein, dass manche radikaler sind. Die Lage ist so, dass die halt, hat uns, als ich schon vor 30 Jahren mal, 40 Jahre im Militärdienst machen musste, hat der Ausbilder bei der Rekrutenzeit gesagt, eines Tages wird sich die Sache ändern. Die werden nicht mehr die Schuhe in Sinai liegen lassen. Und man sieht ja, wie radikal das ist, ne?
Herr Dreyfus, Sie können sich nicht vorstellen, dass sich so etwas wie der Holocaust oder Fremdenfeindlichkeit im Allgemeinen in Deutschland auf diese Art und Weise wiederholt und nicht unbedingt nur in Bezug auf Judenfeindlichkeit.
Also sowas, man kann nie was ausschließen, aber ich glaube es auf jeden Fall von deutscher Hand bestimmt nicht. Glaube ich nicht. Also wie ich hier so lebe, sind sehr viele gute Freunde, natürlich auch jeder darf seine Meinung äußern und solange das erlaubt ist, ist es ja auch gut. Und ich finde, dass jede Religion hier natürlich auch ihr Platz haben soll, um sich das, um ihre Ideen auszuarbeiten, nur wenn es zu einer Art von Sekten wird oder wenn man jemanden zwingen will, dann ist es zu Ende. Ne? Aber es liegt an der Bevölkerung hier, an die jungen Leute, ne? Die jungen, auch heute die jungen. Ne? So sehe ich das.
Ja, danke schön, Herr Dreyfus, für das schöne Interview und für Ihren weiteren Lebensweg. Alles Gute.
Dankeschön, Und ich wünsche auch alle guten Abend, Erev Tov und Shalom.